Funk and Jazz am Mittwochabend direkt aus dem Melody Club in Köln und online bei talkandjazz.de. Es geht um strittige oder haarsträubende Ansichten über Gesellschaft, Wirtschaft und Politik im Deutschland von heute. Wir diskutieren das mit Fachleuten, Betroffenen, Engagierten und Entscheidern. Am Mikrofon begrüßen Sie Stefanie Galler und Georg K. Baron. Am Piano begleitet uns Stefan Katona. Willkommen zur Ausgabe vom 18. Oktober 2006. In diesem Moment befinden sich 8.884 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Auslandseinsätzen. Das sind zwar nur 3,6% der Streitkräfte, doch mehr als 60% der Deutschen sind dennoch der Meinung, dass wir, bevor wir die Bundeswehr überall hinschicken, erst einmal die hiesigen wirtschaftlichen und sozialen Probleme lösen müssen. Das sieht die Bundeskanzlerin etwas anders und sagte in der Debatte am 6. September diesen Jahres: Innere und äußere Sicherheit sind nicht mehr voneinander zu trennen. Deshalb ist es gut und richtig, in Sicherheitspartnerschaften, in Gemeinschaften, in der EU und in der NATO gemeinsam Aktivitäten zu ergreifen, Verantwortung zu übernehmen und sich Verantwortung zu teilen. Gut und richtig findet das auch der Verteidigungsminister und schlägt im Weißbuchentwurf 2006 vor, den Verteidigungsbegriff weiter zu fassen als bisher. Sämtliche Auslandseinsätze und auch terroristische Angriffe sollen unter dem Begriff Verteidigung im Grundgesetz gefasst werden. Und somit wären alle Militärinterventionen legitimiert und als Instrument zur Verteidigung Deutschlands und Durchsetzung deutscher Wirtschaftsinteressen unbedenklich. Auslandseinsätze der Bundeswehr, zu viel für den Bürger in Uniform?
Darüber diskutieren wir heute mit Dr. Ralf Stark und Axel Falder. Dr. Ralf Stark ist Rechtsanwalt und Dozent für öffentliches Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozessrecht. Er ist Pressestabsoffizier der Reserve. Axel Falder ist selbstständiger Personal- und Unternehmensberater und ebenfalls Reserveoffizier.
Herr Falder, als Befürworter von Auslandseinsätzen der Bundeswehr, können Sie der Mutter eines Soldaten den Tod Ihres Jungen fernab der Heimat begründen?
Dieser Frage muss man sich stellen, erst recht, wenn man Offizier ist. Ich könnte es jetzt ad hoc nicht beantworten, weil ich die Hintergründe nicht kenne. Bin aber überzeugt davon, dass auf der Grundlage der Entscheidungen, der Entschlüsse, die im Bundestag getroffen wurden, prinzipiell erstmal die Auslandseinsätze Sinn machen und daher dann auch damit zu rechnen ist, dass der ein oder andere sein Leben lassen wird.
Herr Dr. Stark, wie erklären Sie der Mutter den Tod des Sohnes oder der Tochter?
Ich denke, stellt sich hier nicht die Frage des Wie, sondern Ob. Und ich denke, ob man das erklären kann, muss man davon abhängig machen, welche Art des Einsatzes es sich handelt. Es kommt also insoweit ganz drauf an, was es eben ist. Ist es ein Einsatz, der völkerrechtswidrig ist oder aber wo zumindest Bedenken daran bestehen, ob der durch das Völkerrecht gedeckt ist, dann hätte ich also sehr, sehr große Schwierigkeiten, das zu erklären, geschweige denn zu rechtfertigen. Anders sieht es natürlich dann aus, wenn dieser Einsatz von den Regeln des Völkerrechts gedeckt ist, dann ist der Grund, dann ist die Legitimation eben darin zu sehen, in dem Verteidigungsauftrag, den die Bundeswehr hat. Und der Verteidigungsauftrag beschränkt sich ja insoweit nicht nur auf reine Landesverteidigung, sondern auch eben die Verteidigung im Bündnis. Und dazu können eben auch Auslandseinsätze zählen. Und das ist dann für mich die Rechtfertigung. Jeder Mensch, egal jetzt ob Mann oder Frau, der zur Bundeswehr geht, ist sich der Verantwortung und des Risikos bewusst. Und diese Verantwortung, dieses Risiko kann sich eben auch realisieren.
Sie unterscheiden zwischen rechtswidrigen Einsätzen und zwischen rechtmäßigen Einsätzen. Wie darf ich das verstehen?
Ja, nun, es gibt Einsätze, die völkerrechtswidrig sind. Und wenn das eben der Fall ist, wenn da große Bedenken bestehen oder aber es eben nun ganz klar völkerrechtswidrig ist, also nicht abgedeckt durch die Vorgaben der UNO oder anderen internationalen Organisationen, der wir eben angehören, dann ist es nicht mit dem Völkerrecht in Übereinstimmung zu bringen und ist völkerrechtswidrig. Und dann hätte ich, ja, ich will nicht nur sagen große Schwierigkeiten, sondern dann könnte ich das der Mutter eines Soldaten oder einer Soldatin nicht erklären.
So, an dieser Stelle müssen wir vielleicht sagen, Sie sprechen hier beide als Privatpersonen, auch wenn Sie mit der Bundeswehr irgendwie verknüpft sind, dadurch, dass Sie noch Offiziere der Reserve sind. Also es handelt sich hier um private Meinungen, die von den Menschen und nicht von den Offizieren gesprochen werden. Was sagen Sie als Mensch dazu, Axel Falder?
Für mich eine der wesentlichen Fragen, und damit kommen wir dann auch auf die Verknüpfung der Bundeswehr mit der Gesellschaft und auch den Veränderungen innerhalb der Gesellschaft mit Sicherheit zu sprechen, weil die Bundeswehr ist nicht losgelöst, eine Institution, die machen kann, was sie will, sondern sie unterliegt ganz klar der staatlichen Kontrolle. Es gibt im Grundgesetz mehrfache Verankerungen, und insofern war ja auch meine Eingangsaussage die, dass ich, wenn auf Basis dieser Verknüpfungen im Bundestag die Entscheidung getroffen wurde für Auslandseinsätze, man auch damit eben leben muss und rechnen muss, dass Personen zu Schaden kommen werden oder auch sterben werden. Dies zu verleugnen wäre meines Erachtens ganz falsch, wird aber auch so nicht getan, und dann wird man auch den Eltern sagen müssen, dass es mitunter sie selbst getroffen hat, beziehungsweise die Familie getroffen hat.
Es mag sie getroffen haben, aber Sie sagen, ein Auslandseinsatz geschieht auf einer Rechtsgrundlage. Dahinter steht aber immer die Motivation der Politik. Also beispielsweise zu sagen, dass die Auslandseinsätze auch eine Bemühung der Bundesregierung sind um einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat.
Also ich denke, die Frage der Motivation ist insoweit sehr vielschichtig. Man wird das sicherlich nicht mit einem Ja oder Nein oder Schwarz oder Weiß beantworten können. Ich denke also, was den Einsatz der Bundeswehr out of area angeht, spielen mit Sicherheit mehrere Gründe oder Faktoren eine Rolle. Das eine ist sicherlich die gesteigerte weltpolitische Bedeutung des vereinten Deutschlands. Damit einhergehend mag sicherlich auch eine Motivation sein, dass man sich hier um einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat bemüht.
Deutschland als Exportweltmeister, ökonomische Interessen spielen keine Rolle, meinen Sie?
Auch das möchte ich nicht ausschließen, dass das im Kopfe des einen oder anderen Politiker eine Rolle spielen mag. Also wenn man nur mal ganz einfach zurückdenkt an den ersten Irak-Einsatz, da war das ja nun ganz offensichtlich so, dass die Nationen, die sich am ersten Irakkrieg beteiligt hatten, bei entsprechenden Aufträgen, die dann in Kuwait vergeben wurden, dann natürlich die erste Rolle oder die erste Geige eben spielten. Es lässt sich nicht ausschließen, dass das der Gedanke oder die Motivation des einen oder anderen sein mag. Ich glaube aber nicht, dass das der tragende Gesichtspunkt sein wird.
Junge Offiziere, die in Krisengebiete gehen, was ist deren Motivation, gegebenenfalls, dass das ein Karrierebeschleuniger ist?
Wird es mit Sicherheit nicht sein, beziehungsweise das ist sogar vollkommen auszuschließen. In Vorbereitung auf die Auslandseinsätze werden sämtliche betroffenen Soldaten, ob Offizier, Mannschaften oder Unteroffiziersdienst gerade, sehr intensiv mit den politischen Gegebenheiten vor Ort konfrontiert. Sie werden auch in der Regel, gerade was die Mannschaften anbelangt, nicht gegen Zwang, also auch reiner Freiwilligkeit dorthin versetzt. Und jeder, der in einen Auslandseinsatz geht oder überhaupt in einen Einsatz geht, das wäre genauso, wenn es hier in Europa wäre oder auch zur Verteidigung Deutschlands, wird sich damit sehr intensiv auseinandersetzen. Gerade auch im Rahmen der Offiziersausbildung wird sehr intensiv Wert darauf gelegt, dass die im Rahmen der inneren Führung, mal hier als Stichwort zu benennen, Offiziere sich damit auseinandersetzen, auf welcher Basis ihr Einsatz geschieht, auf welcher Basis sie agieren, welche Rechtsgrundlagen sie haben, und dass sie im Zweifelsfalle sogar diesen Befehl, den er ja dann erhält, zu verweigern hat, wenn dies nicht mit den Rechtsnormen in Übereinstimmung zu bringen ist.
Herr Dr. Stark, würden Sie jetzt in Libanon gehen? Was wäre Ihre Motivation, oder hätten Sie keine Motivation dafür?
Grundsätzlich würde ich dorthin gehen, wo mich mein Dienst er hinschickt, solange es durch die Verfassung abgedeckt ist. Nur diese Frage, denke ich, kann sich und darf sich ein Soldat zumindest in einer exponierten Stellung, also Stichwort Offizier, dann in dieser Form nicht stellen. Das muss hinten anstehen, solange, und das betone ich nochmal, das auf der Grundlage der Verfassung geschieht. Und da habe ich also beim Libanon-Einsatz keinen Zweifel.
Wenn Sie in Libanon gehen?
Kann mich als Offizier der Reserve meinen Vorredner insofern nur anschließen, als ich sage, dass ich in gewissen Zeiten dann auch meine persönlichen Interpretationen hinten anstelle und einfach sage, ich habe mich dazu verpflichtet, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Und wenn die Legitimation erteilt wurde, als Vertreter bzw. also auch als jemand, der sich hier entschlossen hat, bestimmte Fähigkeiten in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen, die es dann natürlich auch machen muss. Ich wünsche mir auf alle Fälle sehr intensive Auseinandersetzungen mit diesen Fragestellungen und deshalb begrüße ich auch ja dieses Thema heute Abend hier und hoffe, dass es eine breite Diskussion finden wird, damit der Soldat, der in den Auslandseinsatz geht, auch das Gefühl hat, es macht Sinn.
Was hätten Sie den jungen Männern und Frauen, das wurde hier eben betont, gesagt, die mit Ihnen dort runterfliegen und Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Einsatzes haben? Was hätten Sie denen erzählt als Offiziere?
Okay, Herr Falder, danke. Die Fragen sind leichter zu stellen als zu beantworten, weil das setzt ja voraus, dass ich jetzt für meine Person die Entscheidung getroffen hätte, dies zu tun. Wenn ich allerdings dann mit diesem Einsatz konform gehe, obliegt es natürlich.
Sie sind ja nicht konform mit dem Einsatz.
Insofern, wie gesagt, Ihre Frage schlecht zu beantworten, nur mit dem Sinne, ja, klar. Aber ich wollte nochmal sagen, wichtig ist, dass ich selbst damit auch konform gehe, dass ich mich mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt habe. Denn nur dann kann ich, denke ich, auch verantwortungsvoll die Führungsaufgaben wahrnehmen. Das ist, wer nicht nur so schön getan hat, im Motto, ich habe jetzt eine Befehlsgewalt, ich habe den einen oder anderen Stern oder wie auch immer auf der Schulter. Es heißt Verantwortung übernehmen für Leib und Leben, für das eigene, aber auch für das der Anvertrauten.
Da muss ich meinem Vorredner widersprechen. Wenn seitens des höchsten deutschen Gerichts, also des Bundesverfassungsgerichts, diesbezüglich keine Bedenken kommen, dann meine ich, muss ich als Funktionär, als jemand, der für die Bundeswehr steht, der die Bundeswehr nach außen hin vertritt, den Einsatz auch entsprechend in dieser Linie, auch entsprechend den politischen Vorgaben umsetzen und das auch den mir anvertrauten Männern in dieser Form nahebringen. Egal, ob ich damit persönlich konform gehe oder nicht.
Es gibt Menschen, die sagen, Soldaten sind potenzielle Mörder. Was würden Sie solch einem Menschen sagen, wenn in solch einem Einsatz wirklich ein Mensch ums Leben kommt und Sie den Angehörigen gegenüberstehen und die zu Ihnen sagen, Sie sind Mörder, weil Sie mein Kind in diesen Einsatz geschickt haben?
Würde ich zunächst mal ganz simpel reagieren und sagen, das ist völliger Unsinn. Mörder ist jemand, möchte mich da nicht an der strafrechtlichen Definition festhalten, aber der, ich sag's mal allgemein, in irgendeiner Form aus niedrigen Beweggründen, sei es aus Habsucht, aus Rache oder aus welchen Gründen auch immer, tötet. Und ein Soldat, der von einer demokratisch gewählten Regierung in einen Einsatz geschickt wird, dem kann man eine derartige Absicht nicht unterstellen und auch der Regierung, die den Soldaten in den Einsatz schickt, halte ich einfach für blanken Unsinn. Nur wenn der Einsatz auf der Grundlage des Grundgesetzes geschieht, habe ich diesen Einsatz, habe ich diesen Befehl zu befolgen. Und dann kann es, und Sie nehmen es mir persönlich nicht übel, ja, aber ich halte ich Ihre Einstellung für schon fast gefährlich. Ich kann es nicht dem einzelnen Soldaten, ich kann es nicht dem einzelnen Offizier überlassen, seiner Entscheidung, ja, ob er meint, dass das, was die politische Führung nun macht, ob das nun richtig ist oder falsch, ob das auf dem Boden der Verfassung ist oder nicht, dafür haben wir ein Bundesverfassungsgericht. Und solange vom Bundesverfassungsgericht nicht die gelbe oder gar die rote Karte kommt, und die kommt in dem Moment natürlich, ja, wenn verstoßen wird gegen Vorschriften des Grundgesetzes, namentlich der Menschenwürde, dann habe ich das zu befolgen, auch wenn mir das nicht gefällt.
Aber jemand, der nie in Frage stellt, wie hat der gelernt, wie bringt ihm die Bundeswehr bei? Die Frage geht jetzt an Herrn Falder, der sagt, er reflektiert über Befehle, die er erhält. Was macht die Bundeswehr?
Einwand, das mache ich auch. Ich reflektiere auch, also das, das möchte ich schon betonen. Also es gibt jede Menge Befehle, die ich also mit Sicherheit nicht befürworte. Nur solange die verfassungskonform sind, befolge ich die. Entschuldigung für die.
Gut, dann geht die Frage an Sie, dass Sie dann zeigen können, wie reflektiert die Bundeswehr ist. Wie wird jungen Soldaten beigebracht, auf der einen Seite diesen Gehorsam zu praktizieren und auf der anderen Seite dann einen Schalter umlegen zu können und zu sagen, hey, das geht zu weit, das hat nichts mehr mit Befehl zu tun?
Nun gut, also zum einen ist seit der Gründung der Bundeswehr, oder die grundlegende Frage war ja auch schon bei der Gründung der Bundeswehr, wie verankere ich ein Instrument eines Staates, eines Gemeinbildes, so dass die noch im Raum schwebenden Erfahrungen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sich nicht wiederholen können. Die Bundeswehr leistet sich einen enormen Apparat, nenne ich es einfach jetzt mal, auch teilweise negativ gemeint, der inneren Führung, Zentrum der inneren Führung. Und es ist ja genau das, was mich auch ermutigt. Zum einen, dass wir heute Abend hier eine kontroverse Diskussion haben. Ich nehme das meinen Kameraden. Wie ist der kontrovers?
Wir sind hier beide völlig einig.
Nö, nicht ganz. Wenn ich davon spreche, gegebenenfalls einen Befehl zu verweigern und der Jurist und Pressestabsoffizier der Reserve, der mir auch dienstgradtechnisch gesehen, wie wir eben feststellen durften, noch ein bisschen landüber wäre, hier durchaus meinte, nee, das ist, hat zu geschehen. Dann kann ich das zwar total nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz ist die Ermunterung bzw. auch die Auseinandersetzung gegeben. Sie findet ja auch hier heute statt, auch in der Öffentlichkeit statt. Und die macht es ja aus. Aber nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Natürlich, wenn ich mich verpflichte, das habe ich getan als Reserveoffizier, dem Land zu dienen, dann weiß ich, was auf mich zukommt.
Da eine kleine Klarstellung noch zu Ihrer Ausgangsfrage ist im Grunde ganz leicht zu erzählen. Mitzuteilen, wie verfahre ich mit dem einfachen Soldaten, wie soll er das entscheiden? Das ist ganz einfach, dafür wird er ausgebildet. Dafür gibt es, ich sage es mal ganz simpel, Unterrichtsstunden. Damit erzählt man, damit teilt man das dem Soldaten mit. Und das waren Dinge, die habe ich nicht gelernt in meiner Rechtskunde, die ich als Offizier der Reserve damals schon der Kampftruppenschule 2 in Munster genießen durfte. Das habe ich gelernt als Rekrut.
Was machen jetzt Sie, wenn Sie mit jungen Männern im Irak sind? Die Bilder aus dem Westen werden übertragen, demonstrierende Menschen, die brüllen Krieg für Öl, Opfer für Öl, Tote für Öl, alles wegen materiellen Interessen. Und dann im Raume steht, ist dieser Einsatz überhaupt rechtmäßig?
Das, was ich vorhin sagte. Ich werde, egal ob ich damit konform bin oder nicht, ja, solange das.
Was fühlen Sie in so einem Moment? Was fühlen Sie, wenn Sie in einem Einsatz sind, Ihr Leben riskieren, das Leben von anderen riskieren?
Kann man ganz einfach sagen, alleingelassen. Natürlich ist das ganz bitter, keine Frage.
Inwieweit hilft denn dann eine politische Diskussion im Bundestag? Da gibt es ja Abstimmungen, die immer eine große Solidarität mit der kämpfenden Truppe symbolisiert. Aber inwiefern spielt das für den Offizier, aber sicherlich auch für den Soldaten eine Rolle?
Große Rolle, ganz klar. Also wenn der Bundestag die Volksvertretung nicht die erforderliche Unterstützung signalisiert, hat der Soldat Schwierigkeiten, den Sinn des Einsatzes zu verstehen und dementsprechend umzusetzen. Deswegen muss ich auch sagen, positiv zu bemerken, dass die Einsätze der Bundeswehr, die bis dato mit Masse gefahren wurden, mit breiter Unterstützung des Bundestages vonstatten gegangen sind.
Von meiner Seite kam eben spontan Kopfnicken Zustimmung, hundertprozentig d'accord. Ganz wichtig an dieser Stelle auch einfach eine Begrifflichkeit, die immer im Raum schwebt, Staatsbürger in Uniform. Der Soldat ist nicht losgelöst, der ist mit ein Teil der Gesellschaft, er ist als Einzelner eben Part dieser Gesellschaft und wünscht sich natürlich, dass das, was er tut, nicht sinnlos ist. Er geht nicht von sich aus irgendwo hin, um zu kämpfen, sondern er tut dies, um mit seinen Fähigkeiten oder den erlernten Fähigkeiten seinen Part eben zum Gemeinwohl zu tragen. Und wenn er feststellt, das Gemeinwohl in Anführungsstrichen will es gar nicht und es wäre jetzt nur losgelöst irgendeines Generals Befehl oder Wunsch, um sich zu profilieren. Ich erinnere mich da an eine von Ihnen eben sehr provokant gestellte Frage, welcher Offizier denn da im Ausland gerne tätig wäre, dann hat er große Probleme. Und das wird er auch nicht vermitteln können und er selbst wird es auch nicht tun.
Talking Jazz auf dem Internet unter talkingjazz.de. Wir sind live aus dem Melody Club hier in Köln, Lindenthal, Dürener Straße 169. Denn hier können Sie auch gerne wochentags ab 21 Uhr für feinsten Live-Jazz vorbeischauen. Das Publikum hat Fragen.
Entbindet der Beschluss des Bundestages, entbindet ein Urteil, der Beschluss eines Verfassungsgerichts, den Staatsbürger in Uniform davon, selbst zu prüfen, ob er mit seinem Gewissen einen Parlamentsbeschluss, den Willen der Politik befolgen kann?
Gegenfrage, wer, wenn nicht das Bundesverfassungsgericht, hat darüber zu befinden, ob ein Gesetz, ob ein Beschluss des Bundestages verfassungsgemäß ist oder nicht? Wenn man das in Frage stellt, dass das Bundesverfassungsgericht das alleinige Verwerfungsmonopol hat, stellen Sie alles zur Disposition.
Direkte Gegenbemerkung. Wir reden ja nicht von dem Monopol des Bürgers, ein Gesetz zu verwerfen. Da sind wir sogar einig. Die Frage ist, wenn der einzelne Bürger trotz eines Parlamentsbeschlusses, eines Gesetzes oder auch nur eines Beschlusses und trotz einer Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts zu der für sich nur persönlichen Meinung gelangt, nur für sich, habe ich trotzdem das Recht zu sagen, ich kann das mit mir nicht, nur für mich, mit mir nicht vereinbaren.
Das ist eine andere Fragestellung. Wenn es so ist, dass Sie einen Einsatz nicht mit Ihrem Gewissen vereinbaren können, dann haben Sie auch als Soldat, dann könnte ich hier und heute den weiteren Dienst bei der Bundeswehr aus Gewissensgründen verweigern. Das kann ich machen, nur es muss dann eine prinzipielle Kriegsdienstverweigerung sein. Was nicht gehen kann, ist zu sagen, dieser Krieg ist mir sympathisch, da gehe ich hin. In den nächsten Krieg, da gehe ich lieber nicht hin, da ist es mir zu kalt, zu warm oder da sprechen die Leute eine Sprache, die ich nicht verstehe. Das geht nicht. Also wie wir hier in Köln sagen, gestatten Sie die flapsige Bemerkung, hopp oder dopp. Ich kann mir nicht den Krieg aussuchen, in den ich gehe.
Gut, dann überlegt man sich, es wurde in den Irak gegangen, um den Terror zu bekämpfen. Nein. Also ein sinnloser Einsatz.
Sinnlos möchte ich mir nicht anmaßen zu sagen. Wenn Sie fragen, ist der Terror bekämpft worden, dann muss man sicherlich sagen, nein, mit Ausrufezeichen. Man könnte hinterfragen, vielleicht ist er sogar noch schlimmer geworden.
Frage wiederum noch einmal, was soll der Soldat in der Truppe denken? Sie sprachen vorhin das Thema politische Bildung an. Ich erinnere mich, das waren die schönsten Stunden, da musste man nicht laufen, da konnte man ein bisschen vor sich hindösen. Und ich frage mich, ob sich das bis heute verändert hat. Also die Wahrnehmung des Soldaten der weltpolitischen Prozesse, die er ja nun zweifelsohne leisten muss, um zu verstehen, was er da im Zweifelsfall macht, kommt das wirklich an, Herr Falde?
Das muss man den Einzelnen fragen, ich kann es nur hoffen.
Lassen Sie mich ergänzen, ich halte dies für eine ungerechtfertigte, für eine unfaire Fragestellung. Denn Sie fordern dort einen Maßstab ein, den Sie von dem in Anführungsstrichen 0815 normalen jungen Menschen draußen auf der Straße auch nicht einfordern können. Die Bundeswehr ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Fragen Sie mal junge Männer, junge Menschen, 18, 19, 20 Jahre, ob die über diese Fragestellung sich derartige Gedanken gemacht haben. Das wage ich zu bezweifeln, dass das bei der breiten Masse der Fall ist. Das dann einzufordern, das dann aber bei der Bundeswehr auf jeden Fall sein muss, halte ich in dieser Form nicht für legitim.
Das ist aber etwas einfach zu sagen, die Allgemeinheit versteht es nicht und brauchen es die Soldaten auch nicht zu verstehen.
Das habe ich in dieser Form nicht gesagt, dass nicht die Allgemeinheit versteht, nur ich habe es hinterfragt, ob die breite Masse der jungen Menschen, ob das ihr in dieser Form wirklich bewusst ist, ob die derart aufgeklärt sind, ob denen das derart bewusst ist.
So, wir haben ja noch eine Frage im Publikum.
Also ich habe ein Eid geschworen, dieses Land tapfer zu verteidigen. Ich habe keinen Eid geschworen, einen Diktator zu stürzen in einem anderen Weltteil. Also halten Sie das noch von Ihrem Eid für gedeckt und halten Sie das noch für den Begriff oder von dem Begriff der Verteidigung für gedeckt?
Bei dieser Fragestellung Krieg zur Gewinnung von Rohstoffen? Ganz klar nein. Es ist ein Angriffskrieg. Ist verboten durch die Verfassung. Wenn Sie sagen, Ziel, um ein Regime zu stürzen, würde ich, ohne mich hier der Befugnis oder der Weisheit des Bundesverfassungsgerichts annähern zu wollen, aus meiner bescheidenen Sicht auch sagen, nein.
Das Bundesverfassungsgericht stellt fest, man kann als Soldat erhebliche Zweifel daran haben, ob dieser Einsatz zum Befehl zu befolgen ist, weil er gegebenenfalls rechtswidrig sein könnte. Man kann also erhebliche Zweifel haben, ob der Einsatz rechtswidrig ist. Bedeutet doch letztendlich in meinen Augen, dass das Bundesverfassungsgericht eben nicht festgestellt hat, dass der Einsatz rechtmäßig war. Das heißt, unsere Soldaten waren im Irak im Zweifel dafür, Öl zu sichern, einen Diktator zu stürzen und das Ganze ohne Erfolg.
Es ist nicht so, dass der Soldat zum Juristen ausgebildet wird und in die Feinheiten, ich nenne es eben mal Wortakrobatik, einsteigen kann, sondern im Rahmen der Ausbildung werden ihm ganz klare Vorgaben gegeben, wann kann er und beziehungsweise wann muss er was verweigern oder wie sollte er reagieren. Wenn er solche eindeutigen, klaren Vorgaben nicht hat, dann ist ein Befehl, ob schriftlich, mündlich oder wie auch immer, gegeben, erstmal als Soldat auszuführen. Das befreit ihn aber nicht, sich persönlich, und ich sprach eben davon, dass es immer meine persönliche Entscheidung sei, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und gegebenenfalls eine Entscheidung zu treffen, die dann auch heißen kann, ich muss hier den Dienst als solches in aller Konsequenz verweigern und damit bin ich dann aber auch konsequenterweise nicht mehr Soldat.
Angesprochen wurde hier aber auch, dass häufig, beziehungsweise dass einmal ein Konzept fehlte. Was ist nach dem Einsatz? Liegt nicht das Gleiche jetzt im Libanon vor?
Also ich beziehe meine Informationen natürlich wie jeder andere hier im Raum von den Medien. Meine eigene Meinung dazu ist, dass dieser Einsatz nicht vergleichbar ist mit dem Irakkrieg. Die Hisbollah ist nicht nur eine Terrororganisation, ich glaube, das kann man so sagen, ist nicht nur eine para- oder militärische Organisation, sondern die Hisbollah ist in Libanon fest verhaftet. Die hat da einen sehr, sehr großen Rückhalt in der Bevölkerung. Deswegen ist die eigentliche Zielvorgabe, Entwaffnung der Hisbollah, halte ich da also für schwerlich durchsetzbar. Welche Aufgaben haben die dort eingesetzten Streitkräfte primär? Die Waffenlieferung an die Hisbollah soll unterbunden werden. Deshalb ist die Bundeswehr auf dem Seewege eingesetzt. Es sind andere Nationen eingesetzt an der Grenze zu Israel und zu Syrien. Wenn man das als Zielvorgabe hat, zumindest den Nachschub zu unterbinden, dann halte ich das aus meiner Sicht für machbar und auch sinnvoll.
Eben wurde hier die jüngere Vergangenheit angesprochen. Dann stehen deutsche Soldaten neben israelischen Soldaten.
Neben wäre schön. Gegenüber sehe ich widersprüchlich an. Also einerseits sage ich...
Es wird gegenüber sein.
Ja, es kann sehr gut gegenüber sein. Ich meine, das Bild ist ja oftmals aufgezeigt worden. Ja, deutsche Soldaten, man, gut, praktisch, wir haben keine Landstreitkräfte da. Nur theoretisch könnten deutsche Marineeinheiten in die Situation kommen, auf israelische Marineeinheiten schießen zu müssen. Sicherlich eine heikle Frage. Also ich persönlich habe da gemischte Gefühle, sehe der Sache mit widersprechenden Gefühlen auch entgegen. Einerseits will ich mal ganz klar sagen, freut mich das, wenn die israelische Staatsführung einen Einsatz der Bundeswehr ausdrücklich befürwortet, sich wünscht, dann ist das für mich ein Zeichen absoluter Normalisierung, aber auch Vertrauen, was sich im Laufe der Jahrzehnte dann gebildet hat, finde ich absolut bemerkenswert auf Grundlage der Geschichte, die wir haben. Auf der anderen Seite, wenn man dann tatsächlich in eine derartige beschriebene Situation käme, die Konsequenzen, die daraus folgen, wage ich nicht abzuschätzen. Also deswegen, Gefühle sind durchaus widersprüchlich.
Man hört, und diejenigen, die hier sind, sehen es auch, Riesenfragezeichen. Ich kann die Frage hier heute... oder muss sie unbeantwortet lassen? Ich habe dazu noch keine abschließende Meinung.
In diesem Moment ist es möglich, dass diese Sendung, die ja nun auch an Bord eines Schiffs der Bundesmarine über das Internet zu hören ist, ein Soldat unter seinen Kopfhörern sitzt und weiß, ein paar Meilen weiter östlich ist das, was ich bekämpfen soll. Und er ist eigentlich Teil einer Präventivschlagarmee geworden, einer Interventionsarmee oder Interventionsstreitkräfte, muss man korrekterweise sagen, die einen politischen Willen vom Verfassungsgericht womöglich noch nicht aufgehoben und auch noch nicht bestätigt umsetzen soll. Was kann unter dem Gesichtspunkt, dass wir auch gleich abstimmen werden, ob Auslandseinsätze der Bundeswehr zu viel des Guten für den Bürger in Uniform sind, wie können 60% der Deutschen und auch dieser eine Soldat möglicherweise davon überzeugt werden, dass das, was er dort macht, tatsächlich gut ist, dass es möglicherweise eine ethische Verantwortung gibt, eine politische, eine historische nicht zu vergessen. Kann man das auch unter dem Gesichtspunkt, was ich vorhin nachfragte, dass wenn möglicherweise der Mann auf der Straße es nicht ganz begreift, aber vielleicht auch der Soldat begreifen sollte, vielleicht sogar muss, wie ist das zu erklären?
Man kann es nur versuchen. Ich meine, wir sind in einer pluralistischen Gesellschaft, Gott sei Dank. Ich denke, man wird niemals in die Situation kommen, dass alle oder 80 oder 90% dafür oder dagegen sind. Es wird immer unterschiedliche Ansichten geben. Wichtig, und da schließe ich, finde ich, den Bogen zu dem, was wir eingangs sagten, ist, dass für den eingesetzten Soldaten bewusst ist, dass die Volksvertretung mit breiter Mehrheit hinter ihm steht.
Also Augen zu und durch.
Augen zu und durch nicht. Man kann nur ständig versuchen, die Inhalte zu transportieren. Das macht man durch Medien, das macht man durch Diskussionen, wie wir sie auch heute führen. Das macht man auch, eben gezielt, wie vorhin gesagt, durch Aufklärung innerhalb der Truppe.
Herr Falder, Ihr Schlusswort.
Die Frage war ja vielmehr, was soll ein Soldat, der es jetzt vielleicht auch hier verfolgt oder denken, wenn er an der entsprechenden Einsatzfront tätig ist. Ich sage auch, er darf nicht vergessen, er ist Teil einer verfassungsrechtlich verankerten Institution und ist hier in der Stelle mit Sicherheit nicht alleine. Es ist wichtig, dass wir sensibel damit umgehen in der Politik, beziehungsweise dass wir auch einer gewissen Politikmüdigkeit entgegenkämpfen und dass letztendlich jeder begreift, dass er selbst aktiv an der Gestaltung dieses Staates mitwirkt. Und die Bundeswehr ist ein Organ dieses Staates. Wenn er das im Einzelfall anders für sich sieht und bewertet, hat er die entsprechenden individuellen Möglichkeiten.
Talking James, die Frage, Auslandseinsätze der Bundeswehr zu viel für den Bürger in Uniform. Es ist Brauch in dieser Sendung, dass wir zum Ende abstimmen, wer der Ansicht ist und wer nicht dieser Ansicht ist. Das gehört zur Demokratie dazu. Andere unterbinden das, wir fördern so etwas.
Was sagen Sie nach dieser Diskussion? Auslandseinsätze der Bundeswehr? Wer dafür ist, hebe bitte die Hand. Wer ist dagegen? Keiner. Nach der Diskussion sind alle für Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ich gratuliere.
Wieder mal
ein Enthaltung, ja.
Eine Enthaltung für die Protokollisten, die nicht nur in Berlin eifrig die Feder schwingen. Ein dennoch eindeutiges Votum, überrascht Sie das, meine Herren?
In dieser Form, ja.
Schließe mich an.
Gut, die Enthaltungen waren vielleicht 6, aber trotzdem.
Wohin war das?
Es war keine Nein-Stimme, ja.
Ohne eine Nein-Stimme. Damit endet Talk and Jazz für heute mit der Frage Auslandseinsätze der Bundeswehr zu viel für den Bürger in Uniform. Wir danken dem Melody Club in Köln für die Gastfreundschaft. Wir kommen wieder, Sie hoffentlich am Radiogerät auch.
Und Sie haben eben angesprochen, dass Sie gerne die Unterstützung der Bevölkerung hinter sich hätten. Hier hatten Sie sie.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und das war's für heute. Aus Köln, guten Abend und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.